Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat. Wow, ich freue mich so sehr auf dieses Gespräch mit Professor Dr. Dagmar Schuller. Sie ist Vizepräsidentin der IHK für München und Oberbayern. Sie ist Unternehmerin und Mitbegründerin von Audiring, einem KI-Unternehmen. Und sie ist auch Professorin für angewandte KI in Landshut. Also drei in einem sozusagen. Und wir werden ihr heute richtig auf den Zahn fühlen zum Thema KI und alles, was dazugehört. Und ja, als Vizepräsidentin bringt sie die wirtschaftspolitische Perspektive ein, also die nah an den realen Herausforderungen auch tatsächlich der Unternehmen sind. Das ist wirklich einzigartig. Und als Unternehmerin macht sie Maschinen emotional intelligenter. Was bedeutet das? Also sie macht Technologie ein Stückchen menschlicher. Also das, was eigentlich kaum möglich ist, macht sie. Und als Professorin gibt sie das Ganze auch noch an die nächste Generation weiter. Das ist einfach großartig und ich finde, sie bewegt sich genau in diesem Spannungsfeld, das ich so unglaublich magisch finde, nämlich zwischen Wirtschaft, Technologie und der Frage der Verantwortung für die Zukunft. Also wie gestalten wir die Zukunft verantwortungsvoll? Und ich schätze bei ihr sehr, dass sie eine große Tiefe mitbringt, aber auch eine große Klarheit. Also man kann ihr auch folgen in den sehr komplexen Gedankengängen. Und es ist immer nah Menschen, immer mit sehr, sehr viel Herz. Dagmar, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Liebe Dorit, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Dagmar, du erzähltest mir, wir haben uns ja bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch nochmal getroffen, wo wir aus deiner Sicht jetzt gerade beim Thema KI stehen. Wo sind die Potenziale, wo sind aber auch die Hemmungen, wo wir uns auch selber im Wege stehen?
Sehr gerne. Also meiner Einschätzung nach haben wir ein enormes Potenzial. Unsere Potenziale liegen insbesondere darin, dass wir sehr viele Hidden Champions haben, dass wir einen sehr starken Mittelstand haben und auch sehr innovative Grundlagenforschung und Leistungen. Und an sich haben wir alles, was es bräuchte, auch beim Thema KI, um vorne mit dabei zu sein, insbesondere wenn es auch darum geht, neue Modelle, neue Konzepte und neue Technologien zu entwickeln. Wir haben Exzellenzuniversitäten, wir haben aber auch in der angewandten Forschung wirklich gute Spezialisten. OpenClaw hat man kürzlich auch wieder erst in Zentraleuropa gesehen, ist im Grunde genommen nicht unbedingt immer etwas, was aus USA oder Asien kommen muss. Wir haben eigentlich alles. Und die große Frage stellt sich dann immer, warum sind wir da nicht so erfolgreich? Warum haben wir keine Alternativen? Und die Gründe dafür, die sind sehr, sehr vielfältig und oft tendieren wir dazu, nur einen singulären Grund uns herauszupicken und an dem abzuarbeiten. Aber nein, wie auch das Thema KI, muss man das gesamte Bild holistisch betrachten. Und hier haben wir beispielsweise einerseits schon bedingt aufgrund dessen, dass wir es lieben, hierzulande Prozesse zu optimieren und Produkte zu perfektionieren, eine kleine Problematik mit dem, was KI in der Grundlage eigentlich ist. Mathe, Statistik, und im Grunde genommen selten 100% akkurat. Das heißt, wir müssen uns ganz einfach auch mit einer Technologie anfreunden, die in der einen oder anderen Variante sehr fehlergetrieben ist, aber aus diesen Fehlern, aus diesen Daten insbesondere sich das Potenzial ergibt zu lernen. Und das ist das, was wir umsetzen müssen. Und in der Umsetzung sehen wir oder fühlt man sehr stark in der Wirtschaft, dass wir uns nicht nur abgehängt sehen, sondern tatsächlich auch in der Implementierung aufgrund unterschiedlicher Einflussfaktoren hinten anfühlen. Das heißt, wenn man mit einem Startup spricht oder einem Scale-Up, heißt das sehr oft, ja, wir kriegen einfach zu wenig Funding, es ist einfach zu wenig Geld da. Wenn man mit dem Mittelstand spricht, dann heißt ja, wir wissen, wir müssen da was tun, wir tun auch was. Aber oft fehlen uns Zeit und Ressourcen, aber eben auch regulatorische Unsicherheiten, die dadurch gegeben sind. Und im Grunde genommen haben wir auch sehr viele fragmentierte Ansätze. Und gerade wenn es darum geht, große Alternativen in dem globalen Zusammenspiel hier mit KI zu haben für Europa, dann ist eine zunehmende Fragmentierung nicht unbedingt das Sinnvollste, sondern dann geht es wirklich darum, zusammenzuhalten und zu aggregieren. Das Potenzial ist da, heben müssen wir es.
Und warum glaubst du, können wir nicht so gut zusammenarbeiten?
Ich denke, das ist eine historisch gewachsene Sache und auch vom Mindset her sehr oft eine Problematik, dass wir zuerst versuchen, Risiken zu sehen und erst im Nachgang uns dann der Chancen bewusst werden. Und diese sehr risikoorientierte Sichtweise ist gerade, wenn es um den Themenbereich disruptive Innovation geht, ein bisschen hinderlich. Weil disruptive Innovation ist nun mal fehleranfällig und birgt gewisse Risiken. Und wir können uns da nicht darauf verlassen, dass wir von Anfang an diese Perfektion, die wir so oft jetzt gewohnt waren, haben werden, vor allem in der technischen Umsetzung. Das heißt, wir müssen uns deutlich mehr Resilienz schaffen in dem Bereich der Adaption, dieses Lernen aus bestimmten Dingen und dieses Akzeptierens von Fehlern. Und da hilft es nicht, kleinteilig zu arbeiten, sondern da muss man wirklich ermöglichen, dass sämtliche Parteien, die daran arbeiten können und wollen, incentive-orientiert auch mitmachen können und das tatsächlich eben moderieren. Und ich glaube, dass wir hier vor allem politisch auch die Möglichkeit haben, eine ganz andere Sichtweise nochmal darzustellen und eben auch diese Innovationskraft, die in Europa besteht, zu heben. Und durchaus auch mit einem anderen Blick nicht unsere Werte vergessend auch etablieren können, sodass wir wettbewerbsfähig sind für die Zukunft.
Wenn du redest über Zusammenarbeit, ist ja also mein absolutes Lieblingsthema. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Meinst du dann, dass einzelne Unternehmen sich zusammentun müssen in ihren Stärken? Oder meinst du, dass einzelne Stakeholder, dabei meine ich auch den Staat, ne, oder auch Kapitalgeber, dass die zusammenarbeiten?
Ich meine da das große Ganze. Ich meine tatsächlich, dieses gesamte Ökosystem muss einfach an dieser Stelle effizienter werden. Wir haben ja sehr viele kleinere Ökosysteme in kleineren Standorten, wo bestimmte Dinge schon sehr, sehr gut funktionieren, die man halt im Grunde genommen auf das große Ganze replizieren muss. Das Wesentlichste an dieser Stelle ist dabei, der Erstgedanke ist ja sehr oft bei jedem, bei den Unternehmern, aber eben auch bei anderen Stakeholdern, what's in for me? Ja. Diesen Gedanken müsste man eigentlich ändern in What's in for us? Ja? Tatsächlich derjenige, der bestimmte Dinge gut kann, konzentriert sich auf seine Stärken und bringt diese Stärken dementsprechend ein, hat dafür aber auch die Möglichkeit, incentive-orientiert bestimmte andere Dinge zu beziehen. Und an der Stelle ist es meines Erachtens einfach notwendig, dass man über bestimmte Schranken hinwegsieht und nicht versucht, vorneweg alles so zu administrieren, dass es schon wieder zu kompliziert wird, sondern das Wesentlichste ist, da in das Machen zu kommen. Das heißt, lieber fehlerorientiert am Anfang schon mal loslegen, niedrigschwellig mit niedrigen Hürden, aber mit der Gewissheit, ich kann an dieser Stelle tatsächlich etwas umsetzen und mit dem großen Zielgedanken, ich möchte hier erfolgreich sein. Und dann natürlich auch der Weg ist das Ziel, das dorthin so zu beleuchten, dass die Daten, die ich bekomme, diese Informationen auch über Normierung weitermachen kann. Was auch bedeuten kann, das ist bei disruptiver Innovation sehr oft so, dass ich manchmal auch mein Konzept ändere. Wenn ich merke, ich hänge an einem Konzept fest und es funktioniert halt nun mal nicht richtig so, dann ist es vielleicht schmerzhaft oder traurig, wenn es an dieser Stelle schon Arbeit gegeben hat, die halt dann nicht zum Erfolg geführt hat, aber dann muss ich auch tatsächlich diesen Mut besitzen, zu sagen, nee, jetzt ändere ich es. Und nicht nur, weil ich 1, 2 Jahre vorher beschlossen habe, in die Richtung zu gehen, dann ist diese Richtung notwendigerweise die richtige. Wir müssen in der Technologie eins verstehen. Das gesamte Thema KI ist einer enormen Dynamik unterworfen. Und wir sind noch weit weg, weit, weit weg von irgendeinem Plateau. Und das, was wir in Europa ja sehr oft wahrnehmen, ist, dass Dinge quasi über Nacht passieren. Huch, jetzt ist ChatGPT da, ja. Oh, wo kommt das her? Und oh, wie toll, das konnten die, das konnte man nicht. Das dauert Jahre, um diese Dinge zu entwickeln. Die Wissenschaft sieht das schon sehr oft. Und das, was aber uns sehr stark fehlt, ist diese Produkttranslation. Warum fehlt uns diese Produkttranslation? Und warum können wir beispielsweise nicht dieses ChatGPT auch über Nacht machen? Können wir. Ist an sich nicht die Problematik, sondern das große Ganze dahinter steht dann, der Kapitalgeber, der weiß, dass er eine große Summe investiert, vorneweg, und nicht nach 3 oder 5 Jahren schon einen entsprechenden Return on Investment in Cash haben möchte, ja, oder einen Break-Even-Point sehen möchte, der halt in einem sehr kurzen Zeitraum liegt. Wir sehen ja aus der Investmentbranche auch, dass sehr selten tatsächlich eben diese kurzen Zeiträume zu einem entsprechenden Erfolg führen, sondern dass man wirklich langfristig diesen Lernprozess positiv betrachtend in dieses Produkt überführt. Und dieses Produkt überführen bedeutet vor allem auch eins: Praxis. Ich kann im Labor wahnsinnig viel entwickeln. Wenn es nicht irgendwann mal in die Echtwelt kommt, schläft es fröhlich im Labor vor sich hin. Das heißt, ich brauche die Nähe und diese praktische Entwicklungsmöglichkeit. Die praktische Entwicklungsmöglichkeit brauche ich durch Skalierungsfaktoren und durch eine breite Anwendbarkeit. Nur so kann ich eben Modelle auch gut generalisieren lassen, wenn ich diese Fülle an Daten, an hochqualitativen Daten überhaupt erfassen kann. Und da haben wir in Europa so ein bisschen das Problem. Also einerseits haben wir, was Daten anbelangt, eine ganz spannende, sehr ambivalente Beziehung. Vor allem zu unseren persönlichen Daten. Ja. Auf Social Media Plattformen geben wir oft wahnsinnig viel Preis, wenn dann eine Firma kommt oder ein Forschungsinstitut und sagt: Hey, wir hätten gerne eigentlich im Grunde genommen nicht viel mehr als die Daten, die man ohnehin auf Social Media preisgibt. Kommt plötzlich: Oh mein Gott, ich bin der gläserne Mensch. Dieses Unverständnis oder dieses Verdrängen teilweise dieser Datenrealitäten ist eine Problematik. Die andere Problematik ist eben, wie gesagt, das Funding. Wenn ich mir unsere Startups anschaue und auch unsere Scale-ups, ich bin ja auch im Investmentkomitee des Hightech-Gründerfonds und sitze auch in der Jury vom Exist-Forschungstransfer EKT, sehen wir sehr oft, dass Investments oder dass Startups, die ähnliche Dinge tun wie unsere Startups in den USA oder in Asien, um ein Vielfaches mehr gefundet werden. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, unsere Technologie ist besser. Aber wenn es dann zum Beispiel darum geht, diese Translation, von der ich vorhin gesprochen habe, in die breite Masse zu bringen, dann kostet das einfach Geld. Da brauchen wir nicht um den heißen Brei rumreden, kostet was. Und das wiederum gibt uns entsprechend dann das Feedback oder auch die Daten für die Verbesserung der Anwendung. Und dahin müssen wir kommen. Wir müssen einen Weg finden, diesen Datenschutz beispielsweise mehr in eine schützende Datennutzung zu konvertieren. Wir müssen dazu kommen, andere Punkte zu heben, um eben auch unseren Startups und Scale-ups eine wettbewerbsfähige Plattform zu bieten. Und das nächste, was wir unbedingt machen müssen, ist tatsächlich diese Anwendung selber zu nutzen. Wir tendieren ja auch sehr oft und gerne dazu, alles, was nicht von zu Hause kommt, deutlich besser zu finden. Haben wir als Kinder ja schon alle gelernt. Wenn man bei der Freundin war, dann, die Mami hat dort gekocht, dann hat das, was man zu Hause nie gegessen hätte, plötzlich wahnsinnig gut geschmeckt. Ja, das ist schon drin. Und das muss man auch verstehen. Und genauso ähnlich geht es manchmal bei Technologien. Wenn da ein entsprechender Name drauf ist, dann wird gar nicht mehr so viel hinter die Funktionalität geguckt. Und wenn dann aber ein unbekanntes Startup oder eine unbekannte Firma hierzulande kommt und sagt, ey, ich habe aber was ganz was Tolles, dann wird das oft zugunsten eines anderen großen Namens, der nicht aus der Region stammt, gerne schon mal nicht genommen. Und das ist auch so eine Mindset-Sache. Wenn ich meine zusammenhalten, gemeinsam, meine ich auch diese Unterstützungsleistung. Und kaufe regional, könnte dem Bereich auch für Technologie sehr, sehr gut gelten. Wir waren ja kürzlich auch in Brüssel und hatten da von der IHK-Seite gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich auch sehr gute Diskussionen mit Vertretern des Parlaments, der Kommission und vom Rat. Ich kann an der Stelle nur betonen, erfolgreich können wir nur sein, wenn wir in the wild, in Echtsituationen, Daten erfassen können und ausprobieren können. Wir müssen aus dem Labor raus. Und deswegen ist es ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, was alles machbar ist und auch gar nicht so kompliziert ist und an sich nur dem Schrauben an ein paar Stellschrauben bedarf.
Du verbindest ja das alles. Du verbindest Wissenschaft, du verbindest Unternehmertum, du verbindest die politische Ebene. Eigentlich bräuchte es dich als System. Dann wäre alles, glaube ich, geritzt. Aber die Frage ist, jetzt bist du du bist dein eigenes System, ja? Wenn man dich irgendwie als System nachbauen könnte, wäre das, glaube ich, super, weil du verbindest all diese ganzen Dinge. Wer soll diese Koordinierungsleistung machen? Und das frage ich jetzt schon fast ein bisschen suggestiv, weil wir sind ja hier ein Staatspodcast. Wer soll das koordinieren? Kann man das von Unternehmen verlangen? Macht sowas eine IHK? Macht sowas ein Verband? Wer soll es tun?
Im Grunde genommen denke ich, könnte man sich auf einen Verband, eine IHK, aber eben auch auf ein Unternehmen. An der Stelle brauchen wir vor allem eins, Agilität und gewisse Dynamik. Das heißt eben auch in der Abarbeitung. Prozesse, die sehr hierarchiegetrieben sind an dieser Stelle, dauern halt einfach etwas länger. Sie sind nicht notwendigerweise schlechter, aber Zeit ist ein kritischer Faktor. An der Stelle denke ich ganz einfach, dass agilere Organisationseinheiten besser geeignet wären als vielleicht die Einrichtung der einen oder anderen Behörde, die dann doch mehr im verwaltungsrechtlichen Sinne agieren muss, als es zum Beispiel eine andere Einheit tun könnte.
Ich sage immer so, wenn man irgendwie Wein haben will, kann man natürlich seine Energie drauf verwenden, einen neuen Weinstock zu pflanzen. Der braucht dann ewig, bis er Reben kriegt. Oder man nimmt einfach einen ollen Weinstock und guckt, dass er mehr Reben kriegt. Und vielleicht braucht es wirklich an allen Stellen dieses Ökosystems, also sowohl im Staat als auch beim Unternehmen, als auch bei den Kapitalgebern, Menschen, die wirklich so disruptiv denken. Und du hast mir vorhin versucht zu erklären, was der Unterschied ist zwischen Disruption und dem anderen, es nur zu verbessern. Da gibt es ein ganz tolles Wort und ich übergebe dir gleich das Wort, dass du das erklären kannst. Also ich merke mir das so, ob ich den Kahn irgendwie nur so drüber lackiere über den Rost oder ob ich wirklich einmal alles abschlage und nochmal neu lackiere. Braucht es diese Menschen an diesen Stellen, die das verstehen, also so eine Art Dagmar, die dieses ganze Ökosystem im Kopf hat, an verschiedenen Knotenpunkten des Ökosystems?
Ich glaube, was es wirklich braucht, ist Mut und keine Angst vor Veränderung. Das sind, glaube ich, die wesentlichsten Eigenschaften, die jemand mitbringen muss, wenn er disruptiv agiert. Disruption ist nicht immer die alleinige Lösung, aber wir müssen uns das ja in der dynamischen Zeitachse betrachtet anschauen. Und wir sind Meister in der evolutionären Innovation oder eben auch inkrementellen Innovation. Das heißt, wir sind Meister im Optimieren und Verbessern von bestehenden Prozessen und Vergrößern und vielleicht manchmal auch Vereinfachen. Aber normalerweise sind wir doch so, dass wir das, was wir schon mal haben, das finden wir an sich ganz gut. Das hat schon immer funktioniert und es wird auch immer weiter funktionieren. Das ist so diese typische Denke und wir machen es halt ein bisschen besser, also diese inkrementelle Innovation. Jetzt sind wir aber in der Situation, dass wir geopolitisch von anderen Mächten sehr stark in deren eigene Disruption reingezogen werden. Und wir finden uns in der Situation, dass wir permanent mehr reagieren, ist, dass wir überhaupt agieren. Wir sind gefühlt, und das sieht man in den Medien und auch in den ganzen Diskussionsrunden, immer so einen Schritt hinten nach. Und wir wollen irgendwie auch. Und wir wissen nicht, warum wir nicht dort sind, wo wir nicht sind. Oder eigentlich sind wir ja gewöhnt, dass wir da vorne sind. Aber warum sind wir dann immer? Ja? Und dieses Gefühl, das sich da aufbaut, ja, dieses verdammt, wir kommen nicht hinterher, das ist aus der Reaktion geboren. Und wir müssen deshalb aufhören, nicht komplett aufhören, immer inkrementell zu verbessern, sondern uns mehr damit anfreunden, bestimmte Dinge komplett zu hinterfragen. Und das wirklich zu mögen, dass es dieses Potenzial für diese Veränderung gibt. Ich glaube, diese positive Einstellung ist mehr oder weniger der absolute Grundstein, ohne Angst zu sagen, ja, es verändert sich was. Ich nehme das jetzt positiv an. Und denke jetzt in erster Linie mal nicht an mich, verändert das jetzt meinen Job oder irgendwas, sondern es geht jetzt mal um die Sache. Und dann kann ich anfangen, komplett anders zu denken und habe eine andere Freiheit im Denken. Ich muss nicht mehr sagen, okay, ich habe jetzt diese eine Fertigungsstrecke, die sieht jetzt nun mal so aus und da ist sie ineffizient und da verbessere ich sie, sondern ich lehne mich zurück und nehme mir die Freiheit zu denken. Brauche ich diese Fertigungsstrecke so, wie sie ist? Wie wäre jetzt denn meine neue, optimale, beste Fertigungsstrecke ohne Hindernisse? Ja? Und ich kann anfangen, vielleicht komplett neu dahingehend zu denken, dass ich gar nicht mit dem bestehenden, ich sage es jetzt mal produktionstechnisch, Maschinenpark oder anderen Dingen anfange, sondern ich würde wirklich sagen, was wäre denn jetzt so mein Traumding? Also so wie man dann anfängt zu manifestieren, wenn man versucht, Fiktion in Realität bei Produkten zu setzen. Was wäre jetzt denn meine optimale Lösung? Und Disruption geht genau in diese Richtung. Ja? Sie denkt anders und sie ist deshalb so disruptiv, insbesondere disruptive Technologien, diesen technologischen Fortschritt Marktmächte komplett verändert. Und wenn wir das jetzt zurückführen auf die KI. Wir haben jetzt in den letzten Jahren gefühlt auch in dem Endkonsumenten- oder im Bürgerbereich gibt es die KI und die KI ist da angekommen und dort angekommen. Zwischen KI und KI, wie ich sie noch gelernt habe, beziehungsweise ich habe mit 17 angefangen, hatte ich mein erstes neuronales Netz entwickelt. Da hat der Arnold Schwarzenegger noch in einer schlechten Synchronfassung vom Terminator, das war lustig, da hat der deutsche Synchronsprecher hat gesagt, ich bin ein neutrales Netzwerk, weil er irgendwie anscheinend neuronales Netzwerk nicht verstanden hat. Lustig. Also kann man sich anschauen in der deutschen Besetzung. Vielleicht der Traum. Da hat es tatsächlich, also ich stamme KI-technisch aus dieser Zeit. Da war es schon faszinierend genug, zu sehen, dass diese Dinge prinzipiell funktionieren. Also wir haben hier eigentlich nichts, was komplett neu ist, sondern wir haben etwas, das durch eine Hardware-Weiterentwicklung einfach besser geworden ist. Und das ist bei dieser Art von Algorithmen oder generell immer so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Ja? Die Hardware wird besser, dadurch werden algorithmisch mehr Dinge möglich, algorithmisch mehr Dinge möglich, ermöglicht auch, dass wieder die Hardware-Struktur intelligenter wird. Also das hängt alles zusammen. Das ist jetzt nicht singulär zu betrachten, auch die ganze Semiconductor-Geschichte nicht. Oder auch Quantencomputing nicht. Deswegen ist es halt einfach ganz wichtig zu sehen, dass diese Dynamik sich extrem stark weiterentwickeln wird. Wenn wir jetzt weiter reagieren, ist das nett. Und es gab da auch diese Theorien wie, wir werden Anwendungsweltmeister. Auch nett, aber nicht sexy. Wenn wir ins Agieren kommen wollen, müssen wir 2 Stufen weiterdenken. Da müssen wir in die Richtung denken, wo geht es denn logisch hin? Ja? Logisch hin sehen wir in der Wissenschaft schon, geht es sehr stark in den kontextuellen Bereich. Das heißt, das Verstehen dieser Kontextsituationen, wie ich sie einsetze und warum ich sie einsetze. Dieses Wie und dieses Warum, vor allem insbesondere dieses Warum mit dieser Kontextsensitivität, gibt mir dann wieder die Möglichkeit, im Machine Learning-Bereich, im KI-Bereich, diese Situationen in echt besser zu erfassen und die Modelle noch besser oder stärker auf die Bedürfnisse einzustellen, aber auch eben dementsprechend abarbeiten zu lassen. Wir müssen eigentlich, wenn wir das Thema treiben wollen, nicht versuchen, irgendwas zu replizieren, was eigentlich schon mehr oder weniger nahezu oldschool ist, sondern diese 2 Schritte weiter vorausdenken und sagen, okay, wo ist denn unsere Stärke? Eigentlich ist ja unsere Stärke, und jetzt gehen wir wieder zurück auf die Wirtschaft, dass wir diese Diversität, zum Beispiel bei den Hidden Champions, gerade in der Produktion oder gerade in unseren Bereichen haben. Und diese Diversität ist etwas, was man im KI-Bereich wunderbar nutzen kann, ja? Weil wir dann eine nicht zu homogene Zielgruppe haben und einen nicht zu homogenen Datensatz, sondern einen heterogenen Datensatz mit sehr viel Input. Und das könnte uns beispielsweise durchaus das Potenzial ermöglichen, diese Informationen für ein deutlich besser, performantes, kontextsensitives, anderes Modell weiter zu nutzen. Dazu müssten wir aber alle wieder zusammenarbeiten. Ja? Die einzelnen kleinen Stellschrauben, die einzelnen Hidden Champions, die einzelnen Entwickler in diesem Bereich, die einzelnen Wissenschaftler in dem Bereich und idealerweise auch die eine oder andere staatliche Behörde mit entsprechend Funding oder der Möglichkeit der Attraktivität. Attraktiveren Funding-Möglichkeiten für Investoren an dieser Stelle, die man entweder steuerlich oder durch andere, also da gibt es genügend finanzpolitische Instrumente, kann man sich dann im Detail damit auseinandersetzen, dass es halt incentive-orientiert ist und viel mehr Spaß und Sinn macht, da in genau in diese Bereiche zu investieren. Dann lösen wir auch dieses, wir reagieren nur Problem und kommen langsam ins Agieren und dann sind wir langsam wieder in die Richtung unterwegs, wo wir eben auch als Player nicht nur immer hinterherrennen und hecheln, sondern tatsächlich auch vorneweg mitarbeiten. Und das wäre doch ganz wünschenswert.
Ah, ja, ich bin schon total im Flow. Ich bin dabei. Dieses Wir hinken hinterher, muss man ja ein bisschen differenziert betrachten. Wir sind ja nicht alle gleich. Also auch innerhalb unserer Bevölkerung gibt es ja Menschen, die können sowas. Ja, also zwei unterhalten sich gerade miteinander. Ich sage das jetzt einfach mal so. Die können sowas. Und es ist nicht schlimm, wenn man das nicht kann. Es ist einfach nur, glaube ich, wichtig, dass die Menschen, die sowas können, und davon gibt es ja doch einige, dass die gelassen werden, einfach bestimmte Positionen, bestimmte Entscheidungsfähigkeiten auch zu bekommen. kommen. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade in so einem Umschwung. Und es ist so interessant, weil du sagst, wir sind Optimierer. Das merke ich eben auch im Staat. Wir sind super gut im Optimieren. Und da sage ich auch, wir waren schon immer die beste Verwaltung. Also weltweit, wir wussten, dass wir die beste Verwaltung sind. Wir werden nicht mehr uns weiterentwickeln, indem wir noch besser werden als die Besten. Wir werden jetzt anders. Und da spricht mich dein Gedanke so gut an, weil ein Upgrade heißt immer, dass du anders wirst, nicht besser, als du vorher schon warst. Und wir sind in diesem Upgrade, da bin ich ganz davon überzeugt. Und in diesem Upgrade heißt es, wir werden anders, wenn du sagst, diese Diversifizierung, die haben ja andere Staaten gar nicht. Also die haben ja, das ist ja wie ein riesiger Pool, ja, mit lauter verschiedenen Fischen. Das ist ja riesig, was wir da für Informationen raussaugen können. Und wir sind uns dieses Schatzes, also nicht wir, manche sind sich dieses Schatzes nicht bewusst. Und umso wichtiger ist es, dass, glaube ich, Menschen wie du an diesen Stellen wirken können. Ne, das finde ich einfach total wichtig, weil wir sind nicht alle gleich, sondern wir haben solche Menschen und andere Menschen. Und jetzt, glaube ich, braucht es diese Menschen, die Disruption wirklich verstehen. Also ich kann gar nicht mehr anders und ich glaube, du ehrlich gesagt auch nicht, dass du nicht mehr anders kannst. Und ich finde es so super, dass du all diese verschiedenen Rollen auch für dich verbindest.
Es macht mir unglaublich Spaß, weil es mir die Möglichkeit gibt, nicht in einem engen Korsett zu denken, sondern tatsächlich eben diese unterschiedlichen Synergieeffekte genauso zu sehen, wie zu betrachten, was passiert, wenn ich an der einen Ecke ziehe mit der anderen Ecke
Ja.
eigentlich. Und was ist da hinten auch noch? Das ist, ja, ich glaube, eine angeborene Neugier.
Sind manche Menschen sind so gemacht und es ist nicht schlimm, wenn andere es nicht sind. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen, die nicht so sind, verstehen, dass jetzt die anderen mal dran sind und das einfach machen dürfen. Und ich finde es einfach so großartig, dass du da auch als Vizepräsidentin von so einer wichtigen IHK so wirkst, ne? Und da auch dieses Mindset da auch reinbringst. Das finde ich einfach ganz fantastisch. Ihr habt ja auch bald Wahlen.
Die Wahlen, die sind im April und im Mai dieses Jahres, also bis Mitte Mai gehen die. Und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass ich für die Vollversammlung und danach eben auch nochmal bei der IHK München-Oberbayern dann weitere Jahre wirken kann.
Oh, ich drücke dir total die Daumen. Das wäre wirklich großartig, weil so ein Mindset reinzubringen, ist einfach fantastisch. Weil viele sagen ja auch einfach, ja, es liegt am Geld. Wenn wir mehr Geld hätten, dann wäre alles besser. Also ich teile diese Einschätzung nicht, aber ich würde mich mal interessieren, wie du das als Unternehmerin siehst. Ich glaube, man kann da noch ganz viele andere Hebel parallel, sage ich mal, ziehen. Also nicht, dass es alles umsonst ist, aber Geld ist nicht immer nur das Problem, oder?
Nee, Geld ist nicht immer nur das Problem. Es ist ein sehr großes. Also zu sagen, es existiert gerade im Hightech-Bereich bei uns nicht, ist schwierig, weil es tatsächlich so ist, man bekommt als Startup, ist es unproblematisch, wenn man eine gute Idee hat und einen guten Plan hat und das gut aufsetzt, ist es nicht wirklich schwer, die Anschub oder die Erstfinanzierung zu bekommen. Das, wo es anfängt, tatsächlich schwieriger zu werden, ist in der Wachstumsphase. In der Wachstumsphase sind normalerweise die Tickets, die hier gelöst werden, deutlich geringer als eben in den USA oder auch in Asien. Und die Wachstumsphase ist aber die, wo ich unmittelbar dann an den Markt entsprechend die Informationen sammle. Und da ist es dann schon ein sehr großer Unterschied. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja meine Firma gebootstrapped. Und das heißt, wir sind mit 500 Euro als UG gestartet. Das ist ganz lustig gewesen damals. Wenn ich mir das dann angeschaut habe, beziehungsweise dann in späteren Gesprächen, die ich mit VCs oder anderen Investoren geführt habe und wir uns die Konkurrenten angeguckt haben, die Ähnliches gemacht haben wie wir mit einem deutlich schlechteren Track Record und auch deutlich schlechterer wissenschaftlicher Reputation, dann war das schon erschreckend. Das war kein Faktor 2 oder Faktor 4, sondern Faktor 10. Einen Faktor 10 auszugleichen, gemeinsam mit dem, dass wir beispielsweise andere Marktbedingungen haben, was zum Beispiel eben Talente anbelangt, wo wir, muss ich ehrlich sagen, ja wirklich noch Glück hatten, dadurch, dass wir so spezialisiert waren, kamen bei uns die ganzen an und sagten, ah, ihr habt das so toll gemacht und können wir bei euch arbeiten. Die Situation haben nicht so viele gehabt, das muss man auch realistisch sehen. Ab dem Zeitpunkt fängt es an, schwierig zu werden. Es ist weniger die Startup-Phase an sich, es ist unmittelbar eigentlich kurz danach, wo man eben zum Beispiel den ersten MVP hat und eben genau in diesem Punkt, jetzt gehe ich in den Markt und ich teste weiter das Produkt am Markt, bevor ich die perfekte Lösung habe. Das ist eigentlich so dieser Knackpunkt, wo sich die Investment-Szene sehr stark unterscheidet bei uns und links und rechts von uns. Und da müssen wir schon schauen, dass wir gerade für diesen Bereich diese Tickets deutlich stärker machen. Wenn zum Beispiel die ersten paar Millionen zu kriegen, ist wirklich nicht schlimm. Ab 50, 60, 70 Millionen, das ist auch nicht mehr so schlimm. Da gibt es auch eigene. Aber wir haben da so diesen Zwischenteil zwischen 10 bis 50 Millionen, diesen klassischen Scale-Up-Ticket-Teil. Da ist wirklich ein Defizit im Markt.
Wenn, also der erste Kunde ist quasi, das ist ja wie bei jeder Bewegung, man braucht den ersten Follower, das ist das Allerwichtigste. Der
Ja.
erste Kunde, ne, der dann sagt, wow, das ist es. Da sagen viele, eigentlich wäre es auch am einfachsten, wenn wir nicht nur staatlich gefördert werden, sondern oder gar nicht so viel staatlich gefördert werden, sondern wenn der Staat tatsächlich der erste Kunde ist.
Ja, super Idee. Ganz, ganz tolle Idee. Wie gesagt, gerade in diesem hochtechnisierten Bereich und wenn wir jetzt von KI eben speziell reden, dann müssen wir in die Anwendung, wir müssen tatsächlich das Produkt an der Anwendung nochmal deutlich stärker verbessern. Und am Anfang funktioniert es im Zweifel gar nicht so gut. Das muss man auch wissen, damit muss man auch leben und umgehen können. Deswegen ist alles, was hilft, ob das zum Beispiel finanzpolitische Programme sind oder wirtschaftspolitische Programme sind, die großen Unternehmen, DAX-Unternehmen oder auch großen Mittelständlern einen Set mit den kleinen verstärkt nochmal zusammenarbeiten und diese breiten Plattformen, die kommen da nicht an den Markt oder haben nur eine bestimmte Beschränkung. Alle diejenigen, die da aktiv unterstützen, sollten dafür auch ein Incentive bekommen. Oder eben auch der Staat, dass der auch sagt, ja, okay, jetzt nehme ich einfach die. Und nicht notwendigerweise irgendeine ja, Tochterfirma eines Großkonzerns, der auch wieder nicht bei uns angesiedelt ist, sondern wirklich buy local. Probier es halt einfach mal aus. Ja? Ich glaube, dass man an dieser Stelle wirklich eine Wahnsinnserkenntnis haben wird. Und das wird sehr, sehr positiv sein für das gesamte Mindset und auch für das gesamte Zusammenspiel zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Wenn man sieht, wie diese Translation bei uns auch unmittelbar funktionieren kann. Und ich glaube, dass sich der Staat wirklich einen Gefallen tun würde, hier auch offener zu sein und mehr auszuprobieren und sich auch selber diese Möglichkeiten tatsächlich zu geben. Weil teilweise ist der Staat ja auch ein bisschen gehindert daran, in der öffentlichen Verwaltung, was Ausschreibungen und andere Dinge anbelangt. Vielleicht kann man hier doch den einen oder anderen Hebel noch umlegen, um gerade diese spannende Innovationssache oder Seite noch mal ein bisschen mehr zu befeuern und auch den Staat mehr Konsument dieser Innovation zu machen.
Ja, das klingt gut. Also ich weiß, dass es in anderen Staaten gemacht wird, gerade so Staat als erster Kunde oder aber Staat als, ne, man kann das ja auch im Doppelpack machen mit einem großen Konzern zusammen, ja, dass der Staat sagt, wir beauftragen das mit einem Konzern, aber Huckepack mit einer Innovation von zu Hause. Da kann man ja durchaus verschiedene Möglichkeiten finden. Ich glaube, ich habe sowieso das Gefühl, dass das in diese Richtung geht, weil ich höre das so von so vielen Ecken gerade, dass es immer lauter wird, wie wir uns aufstellen. Und ich glaube, vielleicht setzt uns diese Gesamtlage auch so unter Druck, dass wir das jetzt auch tun müssen. Und ich glaube, dass es auch Menschen braucht, die wirklich so denken wie du, und die das verstehen. Übrigens, kleiner Werbeblock, am 12. Mai findet das Mindshift Festival statt. Und wenn ihr noch mehr Leute treffen wollt, die genauso ticken wie Dagmar, dann kommt bitte dorthin, nach Berlin direkt am Kudamm. Weil ja, es braucht einfach diese Crowd, die versteht, dass es wirklich anders laufen muss, und die muss in allen Systemen einfach Unterschlupf finden und von dort, von innen arbeiten. Es wird nicht die Superbehörde geben, es wird nicht den Superverband geben, es wird nicht das Superunternehmen geben, das sich für eine Koordinierung hier zur Verfügung stellt, sondern es braucht eigentlich Menschen in den Systemen, die dann miteinander arbeiten, so wie Dagmar das quasi in einer Person miteinander vereint. Wow, oh, Dagmar, ich find das Gespräch so großartig, ich kann noch ewig mit dir weiterreden. Haben wir irgendwas vergessen?
Na, ich glaube, es ist wunderbar gerade gelaufen. Ich finde es so schön. Ah, ich finde es so angenehm.
Ja, ich
Ja, ich
finde es
könnte
auch
auch
schön.
stundenlang darüber reden. Und ich hätte am liebsten irgendwie ein paar Leute, die gleich sofort sagen, oh ja, machen wir an.
Musst du
Anschauen.
nach Berlin kommen? Also okay, jetzt hören wir auf. Ich überarbeite jetzt die Bedankung, dass sie nach Berlin kommt. Vielleicht klappt es ja, wir werden es sehen. Magst du unseren Zuhörenden noch irgendwas sagen? Irgendeinen Tipp? Wie wird man so cool disruptiv wie du? Hast du irgendwas Bestimmtes gegessen, etwas Bestimmtes gelesen? Wenn man sich jetzt disrupt yourself, was muss man tun? Eine bestimmte Manifestationstechnik, du sprachst eben von manifestieren.
Ich glaube, Disrupt Yourself beginnt damit, dass man sich selber richtig mag und sich was Gutes tun möchte. Und das Gutes tun bedeutet sehr oft auch, aus bestimmten Klischees, die einem irgendjemand anderer überstülpt, auch sich zu trauen, einfach denen nicht zu entsprechen. Und sich einfach in sich reinzuhören und zu sagen, ja, fühlt sich das gut für mich an, dann ist es auch gut, egal was irgendjemand anderer dazu sagt. Veränderung beginnt damit, dass ich das positiv annehme und dass ich Chancen daraus sehe und dass ich mich darauf freue, dass sich Dinge verändern und dass ich, ja, auch wenn es manchmal Rückschläge gibt, die an sich auch als Lernerfahrung werte und nicht unbedingt das, oh mein Gott, jetzt passiert mir das schon wieder. Ja? Nein, es passiert und es ist gut, weil daraus lernt man, dann macht man es halt nicht mehr so oder man macht es halt anders. Und ich glaube, es braucht gerade dieses, ach, oh, es ist an sich, wie du vorhin gesagt hast, eine super Situation. Wir können eigentlich wirklich etwas bewegen, wir können was verändern und wir haben diese Freiheit, neugierig zu sein und auch mal anders zu denken und zu sagen, ey, wie super ist das denn? Ja? Und zu versuchen, diese Energie mitzunehmen in diesen Disruptionsprozess. Ich glaube, dann hat man wirklich nicht nur die Freude daran, sondern sieht auch diese Ergebnisse unter einem ganz anderen Licht und kann tatsächlich Großartiges leisten.
Großartig. Vor allen Dingen Mut zum Erfolg. Ich glaube, damit ist
Ja.
man ja so schnell erfolgreich. Man sagt immer so Fehler, Mut zum Fehlern, aber vor allen Dingen wird man dadurch sehr erfolgreich. Und vielleicht dürfen wir einfach keine Angst mehr davor haben, erfolgreich zu sein. Ach, liebe
Nee,
Dagmar.
das ist cool.
Ja, ist richtig cool. Und also du sprühst es ja wirklich aus jeder Pore, dass du da das absolut lebst in jeder Hinsicht. Also das liebe ich einfach so an dir. Also was müssen wir uns jetzt merken? Also erstmal genau, diesen Podcast mit 4 Sternen oder mindestens 4 Sternen bewerten. Erstens. Zweitens zum Mindshift Festival kommen am 12.05. Und drittens, wer auch immer hier zuhört und mitwählen kann, April, Mai gibt es die Wahlen in der IHK München, Oberbayern und da die Dagmar wählen. Das müssen wir jetzt auch noch mit aufschreiben. Und also ich weiß nicht, ich muss gucken, ob ich da ein Unternehmen gründe. Da mache ich das sofort auch, werde Mitglied. Und
Oh.
ja, da wünschen wir dir ganz viel Glück, Dagmar. Wir hoffen, dass noch mehr ja, Menschen wie du wirken in allen möglichen Positionen. Ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, an diesem wunderschönen Tag hier mit uns zu sprechen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald.
Ich danke dir, liebe Dorit.
Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's start. Viel Spaß bei der Umsetzung.